Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. jareto.de.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Autohaus-Podcastes. Ich freue mich außerordentlich, dass heute Achim Scheible dabei ist. Er ist Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Deutschland GmbH. Früher hätte man vielleicht gesagt Deutschlandchef von Volkswagen. Ja, hallo Herr Scheible.
Herr Meunzel, hallo und guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
Wir steigen auch gleich ein. Autoindustrie ist ja immer doch eine spannende Industrie, sage ich immer. Ich freue mich, dass wir nicht mit weißer Ware oder mit irgendwelchen anderen Produkten, die weniger Charme haben, handeln, sondern eben, dass wir wirklich mit Automobilen zu tun haben, die ja auch emotional sind. Wenn man sich die letzten beiden Jahre anschaut, kann man ja sagen, war gar nicht so schlecht. Auch wenn die Zulassungszahlen vielleicht nicht da waren, wo sie noch 2019 vor Corona waren. Wenn man jetzt mal das Jahr 2024 anschaut, also das aktuelle Jahr, wir haben jetzt hier Mitte März, da stellt sich die Frage, braucht man da jetzt ein bisschen Demut?
Das Ergebnisniveau der letzten drei Jahre für Handel und Hersteller war aus meiner Sicht überdurchschnittlich gut. In Summe hat sich auch in 2023 die Profitabilität unserer Vertriebsorganisation auf einem sehr, sehr hohen Niveau nochmal gegenüber 2022 verbessert. Die Marke Volkswagen Pkw ist für unsere Partner nach wie vor ein sehr profitables Invest. Neben der Umsatzsteigerung trug auch die große Kostendisziplin im Händlernetz zu dieser Entwicklung bei. Besondere Erwähnung verdient vielleicht auch nochmal die stark verbesserte Ergebnisqualität im Neuwagengeschäft. Gebrauchtwagen und Aftersales konnten das sehr hohe Vorjahresniveau bestätigen. Demut klingt mir jetzt in dem Zusammenhang ein wenig zu zurückhaltend. Wir sollten als Marke und als Handel hellwach und hungrig bleiben und Markt machen.
Wenn wir uns mal die ersten drei Monate anschauen, ist es ja doch gar nicht so übel, oder? Was da gekommen ist bisher.
Ja, die ersten beiden Monate sehen wir ein Gesamtmarktwachstum von knapp 12%. Der Januar sogar mit plus 19, der Februar mit plus 5. Und damit ist der Gesamtmarkt auf dem Weg, die Gesamtjahresprognose von 2,85 bis 2,9 Millionen zu bestätigen. Natürlich spüren wir aber auch Herausforderungen, ne, die sich in der allgemeinen Wirtschaftslage und weiteren externen Unsicherheiten begründet. Im Unterschied zu 2023 wird sich der Zulassungsmarkt in diesem Jahr trotzdem stärker von der aktuellen unterjährigen Auftragseingangsperformance ableiten und definieren und weniger nur vom Auftragsbestand.
Die Industrie hat ja relativ schnell im neuen Jahr mit höheren Prämien, also natürlich Incentives für die Fahrzeuge, für die Neuwagen reagiert. Da stellt sich bei mir immer die Frage, gibt es da nicht irgendwann mal Auswirkungen auf die Restwerte, wenn man eben sozusagen hier doch entsprechend fördert?
Ja, wir hatten in der Zeit der Versorgungskrise ein sehr stabiles und ein sehr hohes Restwertniveau. Gebrauchtwagenpreise waren so hoch, so anspruchsvoll jetzt aus Kundensicht wie nie zuvor. Wir beobachten, dass sich im aktuellen, ich nenne es jetzt mal normalen Marktumfeld, die Restwerte auf das Vorkrisenniveau einpendeln. Wir sehen derzeit aber keinen deutlichen Restwertverfall. Unsere aktuellen Vermarktungsergebnisse, das ist ja ein sehr zeitnaher Indikator, sind auf einem sehr soliden Niveau. Das heißt, aktuell keine substanziellen Auswirkungen aufgrund der Tatsache, dass im Grunde die gesamte Industrie wieder stärker mit Programmen und Verkaufsanreizen arbeitet als jetzt in der Zeit der Knappheit.
Wenn man sich die Elektromodelle anschaut, da wird ja auch ziemlich intensiv gefördert. Die Fahrzeuge sind ja auch produziert und manch einer denkt eben auch drüber nach, hier die Produktion zu reduzieren. Ist es nicht so, dass eigentlich, wenn ich dann sehe, was da reingebuttert wird, ist dann nicht die UPE eigentlich von diesen Fahrzeugen viel zu hoch, wenn man dann sozusagen sieht, dass die dann gehen, wenn man eben entsprechende Leasingraten anbietet?
Also die aktuelle Preispositionierung, Verbrenner, aber auch Elektrofahrzeuge, wie sie sich in den letzten Jahren ergeben hat, ist ja im Wesentlichen ein Ergebnis der Inflation. Letztes Jahr lag die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland bei 5,9%, bei Fahrzeugpreisen sogar über 6%. So, diesem Kostendruck konnte sich auch die Marke Volkswagen nicht entziehen, sodass wir einen Großteil der Inflation auch an unsere Kunden über Preiserhöhungen weitergeben mussten. Aktuell liegt die Inflationsrate auf einem deutlich niedrigeren Niveau, aber immer noch 1-2% über dem Niveau der jüngeren Vergangenheit. Somit bewegen wir uns mit der Preisstrategie in einem sehr dynamischen Marktumfeld, in einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld, und das beobachten wir sehr genau. Was ich sagen kann, ist, dass eine modellübergreifende Preisanpassung aktuell nicht geplant ist. Wir sind mit unseren Lines von Pure bis GTX breit aufgestellt, können einen großen Preiskorridor bedienen und reagieren natürlich auf, sagen wir, eine sich abzeichnende Nachfrageveränderung mit Angeboten, mit restwertschonenden Leasingangeboten zum Beispiel. Das ist ein Mittel, das auch im Markt sehr gut ankommt und die Kunden schätzen das sehr.
Ja, gewisse Aktionen sind ja auch sehr gut gelaufen. Wenn man da beim ID3 zum Beispiel sich eine Aktion sich anschaut, da gab es ja richtig günstige Leasingraten. Lässt sich darauf schließen, dass damit meine ich jetzt BEVs, dass BEVs eben auch beim Kunden, auch beim Privatkunden akzeptiert sind, wenn einfach der Preis stimmt?
Kurze Antwort, ja. Ja, aber vielleicht nochmal etwas weiter ausgeholt. Generell hat sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auch aufgrund des abrupten Wegfalls der staatlichen Förderung abgeschwächt. So, wir haben den Wegfall kurzfristig kompensiert mit eigenen Förderprogrammen. Wir haben eigene Anreize geschaffen, um so den Kunden den Umstieg auf die Elektrofahrzeuge zu erleichtern. Wir sehen, und das war die Valentinsaktion Lease It, Love It, dass vor allem Leasingangebote mit zum Beispiel 2 Jahren Laufzeit extrem gut geeignet sind, Kunden vom Kauf eines Elektrofahrzeugs zu überzeugen und somit an diese Technologie heranzuführen.
Das kann man nur bestätigen, dass das in die richtige Richtung läuft. Mal eine ketzerische Frage, was die Prämie betrifft. Ist es nicht vielleicht sogar auch so, dass da mit dem Wegfall der Prämie jetzt der Kunde sozusagen weniger Druck hat, abzuwägen, kaufe ich einen Benziner, kaufe ich ein Elektromobil und damit vielleicht sogar die Wahl leichter wird, weil ich eben jetzt sozusagen nicht mehr schaue, was gibt's an Prämien, sondern ich schaue eben, was für Angebote sind im Markt.
Ich würde sagen, die Angebotsgestaltung ist jetzt nicht mehr differenziert zwischen Verbrennern und Elektrofahrzeugen, weil es eben kein staatliches Förderprogramm für Elektrofahrzeuge mehr gibt. Es ist jetzt wie eh und je eine markenspezifische Aufgabe. Es ist ein markenspezifisches Angebot. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das für den Kunden einfacher oder schwerer ist, sich zu entscheiden. Also was wir beobachten ist, es gibt wirklich eine große Anzahl von Kunden, die offen sind für Elektromobilität, für die neue Technologie, aus ganz verschiedenen Gründen. Die steigen ein in den Kaufprozess, in die Customer Journey, und ab einem gewissen Punkt kommt natürlich das Thema monatliche Rate oder Kaufpreis generell als wesentlicher Entscheidungsfaktor ins Spiel. Und wir haben gesehen, jetzt insbesondere mit der ID3-Aktion, dass leistbare monatliche Raten die Kunden dann durchaus auch vom Kauf eines Elektrofahrzeugs überzeugen und sie nicht partout am Verbrenner hängen. Also leidenschaftlich am Verbrenner hängen.
Das heißt, dass die These, dass E-Mobile für die meisten Kunden eh zu teuer sind, dann damit widerlegt ist?
Das sehen wir so. Wir kennen das monatliche verfügbare Haushaltseinkommen. Und in den dort dann verfügbaren Korridoren muss sich auch eine monatliche Rate für ein Fahrzeug bewegen. Und wenn uns das gelingt, und das haben wir gezeigt, dann werden auch sehr, sehr gerne Elektrofahrzeuge gekauft.
Nun wird ja sehr viel im BEV-Bereich verleased. Auch das Privatleasing ist ja jetzt wirklich deutlich gestiegen. Das hat man ja nicht gedacht, dass das sich so entwickeln wird. Wenn man sich mal schaut, Privatleasing war ja nicht so en vogue, was die bei den Benzinern, aber jetzt natürlich gibt es verschiedene Gründe, warum sich die Kunden eben verstärkt für Leasing entscheiden. Das natürlich führt dazu, dass dann auch wesentlich mehr Gebrauchte zurückkommen, ja, weil natürlich die Fahrzeuge, die BEVs sind ja euer Eigentum, ihr habt ja da die unechte Agentur geschaffen, und da stellt sich die Frage, wenn es jetzt so weitergeht, ja, dass verstärkt Kunden die E-Mobile leasen, braucht man dann nicht auch mal eine Second-Life-Strategie, wo man eben sagt, okay, die Fahrzeuge kommen nach 2-3 Jahren zurück, wir bieten die nochmal an. Es gibt ja inzwischen auch Updates, die gefahren werden. Die Fahrzeuge, die sind nicht mehr so wie früher, wo eben sozusagen das Modell auf dem Stand bleibt, wie es gebaut worden ist, sondern da tut sich ja sehr viel. Und dann stellt sich für mich die Frage, braucht man nicht eine Strategie, um eben diese Fahrzeuge zu vermarkten? Oder reichen da, wenn man sagt, das ist ein zertifizierter Gebrauchtwagen, so heißt ja das Programm von Volkswagen?
Herr Meunzel, wir haben eine ID-Lifetime-Strategie eigentlich schon entwickelt, bevor wir die Fahrzeuge, die erste Generation des ID3 auf den Markt gebracht haben, um genau den Aspekten, die Sie jetzt gerade einleitend formuliert haben, Rechnung zu tragen. Also mit der Privatagentur und dem damit verbundenen Restwertmodell haben wir als Hersteller auch den Zugriff auf die Leasing- und Finanzierungsrückläufer. Wir können also auch hier Preis und Angebot für gebrauchte Elektrofahrzeuge bestimmen. Und das ist jetzt auch der Fall. Ne? Die ersten ID3, bald auch die ersten ID4 kommen zurück im Alter von 2 und 3 Jahren. Und wir sehen, dass es durchaus für viele Kunden attraktiv ist, sich mit einem gebrauchten ID3 zum ersten Mal in die Elektrofahrzeugwelt zu begeben. Also das funktioniert sehr gut. Ich hatte es eingangs gesagt, die Verkaufserlöse, die wir mit den Fahrzeugen erzielen, sind solide. Und zusätzlich haben wir natürlich auch mit Volkswagen zertifizierte Gebrauchtwagen jetzt die Gebrauchtwagenvermarktung in das digitale Ökosystem unserer Marke integriert und damit auch eine ganz wesentliche Voraussetzung für die Vermarktung in Deutschland, aber auch in Europa geschaffen.
Wird man da künftig auch dann, wenn mal mehr Fahrzeuge vorhanden sind, auch entsprechend eine Vermarktungsstrategie sehen, im Sinn von, dass man eben verstärkt diese Fahrzeuge auch bewirbt?
Das passiert heute schon, überwiegend digital. Also wir haben jetzt keine nationale TV-Kampagne für Gebrauchtwagen geplant oder in der Schublade. Aber das ganze Gebrauchtwagen-Geschäft und auch die Vermarktung, die Kommunikation dazu, erfolgt überwiegend in den digitalen Medien. Das passiert heute schon. Aber es gibt halt auch Produkte, ne? Gebrauchtwagen-Leasing. Sie haben es gesagt, Privatkunden-Leasing im ersten Zyklus hat ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht, extrem gewachsen in den letzten Jahren. Genauso gibt es jetzt ein Angebot, einen Gebrauchtwagen zu leasen. Auch da wieder mit dem Vorteil, dass wir als Hersteller dann sogar die Chance haben, am dritten Zyklus dieses Fahrzeugs, wenn der jetzt 3 Jahre erster Zyklus im Leasing beim Kunden im Einsatz war, Gebrauchtwagen, 2. Zyklus, 2 Jahre, 3 Jahre, dann haben wir ein 6 Jahre altes Fahrzeug, das wir noch einmal als Hersteller in Verbindung mit unserem Agentennetz vermarkten können. Also das ist eigentlich so eine Lifetime-Strategie, wie wir sie definiert haben, und die setzt sich aktuell auch in die Realität um.
Braucht es dafür eine Lernkurve? Das heißt, muss da nicht auch Handel und Hersteller erstmal noch ein bisschen was lernen? Oder meinen Sie, dass es sofort zum Erfolg führt? Denn ich meine, Gebrauchtwagen war ja immer ein Gut, das nicht unbedingt immer erfolgreich vermarktet worden ist in den letzten Jahrzehnten.
Das stimmt, aber also wenn ich jetzt mal für unsere Handelsorganisation spreche, da haben sich extreme Professionalisierungstendenzen abgezeichnet, auch nochmal verstärkt in der Zeit der Versorgungskrise, ne, als es wenig oder zu wenig im Vergleich zur Marktnachfrage Neufahrzeuge gab, hat sich die komplette Organisation nochmal professionalisiert, was die Gebrauchtwagenvermarktung anbelangt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schlagkräftige Handelsorganisation, die Gebrauchtwagen wirklich gut kann. Und insofern, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr so viel mehr lernen. Also es ist eigentlich schon ein Prozess, der gut im Fluss ist. Aus unserer Sicht sind wir damit schon sehr zufrieden. Natürlich wird es nochmal ein Unterschied sein, wenn jetzt noch deutlich mehr Fahrzeuge in diesen Prozess dann eingesteuert werden. Aber die Tatsache, dass dieser Zufluss, ne, auch kontrolliert erfolgt, nämlich immer abhängig von den Verkaufszahlen, Neuwagenverkaufszahlen der letzten Jahre, ermöglicht uns ja auch, eine Lernkurve zu durchlaufen. Und deshalb passt das eigentlich gut zusammen.
Nun sind ja Neuwagen bekanntlich eine leicht verderbliche Ware. Und es wird ja auch in der Regel mehr produziert, als verkauft wird, was ja auch ein Stück Wirtschaften ist. Sind Rabatte also eine Begleiterscheinung, die Industrie immer haben wird? Weil man hat ja mal ursprünglich gemeint, naja, irgendwann mal wird man auch sozusagen die Fahrzeuge bauen, die auch gekauft werden. Und dann eben werden die Incentives eben deutlich zurückgefahren. Den Eindruck hat man aber in diesem Jahr nicht.
Ja, jetzt mal ganz von vorne anfängt, dann wird ein Rabatt ja grundsätzlich als Kaufanreiz eingesetzt. Und das gilt jetzt nicht nur für die Automobilindustrie, das sehen wir auch in vielen anderen Industrien. Mit dem Kaufanreiz, der Aufmerksamkeit, die dadurch auf das Produkt gelenkt wird, gelingt es ganz einfach, Nachfrageschwankungen zu adressieren und ein Stück weit auch Angebot und Nachfrage dann situativ wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das gab es schon immer und ich denke, wenn wir jetzt mal auf das Volumensegment schauen, dann wird das auch immer so sein. Unser Geschäft lebt natürlich von einer gewissen Dynamik. Statik, glaube ich, ist langfristig nicht die richtige Strategie. Wir müssen in so einem umkämpften Markt- und Wettbewerbsumfeld immer wieder die richtigen Kaufanreize setzen, kaufentscheidende Angebote unterbreiten. Das, glaube ich, ist Teil unseres Geschäfts.
Was ist denn in dem Jahr noch von Volkswagen zu erwarten an Rabattaktionen?
Auch da ändert sich zu den letzten Jahren nichts. Ne? Wir arbeiten schon sehr lange, so auch in diesem Jahr, immer mit weitgehend stabilen, für Handel und Kunde planbaren Förderprogrammen. Die unterscheiden sich modellspezifisch, die unterscheiden sich nach den Abnehmergruppen, Privatkunden, Kleingewerbetreibende, Flottenkunden. Und das beobachten wir, das definieren wir flexibel, entsprechend dem Marktumfeld, passen bei Bedarf an. Das ist wie jedes Jahr auch, da ist jetzt das Jahr 2024 keine Ausnahme oder keine Besonderheit.
Sind Sie mit dem aktuellen Verkauf oder dem Niveau, was den Verkauf von E-Mobilen betrifft, zufrieden?
Mit dem Jahresstart sind wir zufrieden. Ich muss grundsätzlich auch nochmal sagen, Volkswagen unterstützt vorbehaltlos die Elektrotransformation im deutschen Markt durch verschiedene Programme und Maßnahmen, vor allem aber durch unser mittlerweile nahezu komplettes Produktportfolio. Wir werden Modelle und Abnehmergruppen spezifische Kaufangebote unterbreiten. Da haben wir ein paar Beispiele jetzt auch schon gesehen in den letzten Wochen. Und ich sag's nochmal, insbesondere attraktive Leasingangebote, auch mit Laufzeiten um die 2 Jahre oder 3 Jahre, die wir im Zusammenhang mit Volkswagen Financial Services konzipieren und anbieten, spielen da eine ganz wesentliche Rolle. Wenn Sie sagen, zufrieden, nehmen wir den ID.3 mit der Valentinsaktion, sind wir wirklich gut ins erste Quartal gestartet. Wir würden eigentlich 2 Dinge mal überprüfen. Steht das Agentennetz bereit, wenn es ein attraktives Angebot für ein Elektrofahrzeug gibt? Also wird dann die komplette Mannschaft aktiviert? Und die zweite Frage ist, wo reagiert denn der Markt? So, und beide Fragen haben wir mit der Valentinsaktion eigentlich glasklar beantwortet bekommen. Selbstverständlich ist unser Agentennetz motiviert und steht genauso wie wir hinter der Elektromobilitätsstrategie. Und ja, ein attraktives, leistbares Angebot, eine attraktive Leasingrate mobilisiert auch die Kunden im Markt. So, das war vielleicht mal der ID.3, die ID.3 Beleuchtung, aber es geht ja weiter. Wir haben den ID.7 eingeführt. Das war eine sehr erfolgreiche Markteinführung, Fachpresse, Feedback, sehr positiv. Und wir sehen das natürlich auch bei den Auftragseingängen, auch und insbesondere bei den Flottenkunden. Jetzt kommt der ID.7 Tourer, das erste Variantenmodell innerhalb des BEV-Marktes. Da freuen wir uns sehr und sind auch wirklich sehr überzeugt davon, dass der ID.7 Tourer als vollelektrische Alternative zum Passat-Variante unsere Kunden überzeugen wird. Und das spiegeln uns auch die Handelspartner wider. Also die ersten 3 Monate bin ich persönlich mit dem BEV-Geschäft sehr zufrieden.
Was die Elektrifizierung betrifft, glaube ich, kann man nur sagen, und das sollte man auch hier nochmal betonen, ist es, dass dieser Gesetz, es wird kommen, die Verbrenner sind endlich, das kann man bedauern, aber es ist einfach Realität und natürlich stellt sich auch die Industrie darauf ein und so sind auch die Produktions- oder sagen wir mal die Produktplanungen auch aufgebaut, was man so hört. Was mich noch interessiert ist, das Thema Vertrauen der Kunden in Elektrofahrzeuge, ja. Ich meine, dieses Privatleasing ist ja eigentlich ein Ausfluss einerseits, weil die E-Fahrzeuge eben auch eine sehr hohe UPE haben, aber andererseits eben auch, weil das Vertrauen doch der Kunden gerade jetzt im Bereich des Privaten noch nicht vorhanden ist. Was kann man da machen, damit der Kunde noch stärker sich sozusagen mit diesen BEVs identifiziert?
Also ich glaube, der beste Weg ist, es den Kunden erleben zu lassen. Es gibt Vorbehalte. Vorbehalte bezüglich Reichweite, Vorbehalte bezüglich der Ladeinfrastruktur, Vorbehalte wahrscheinlich auch hinsichtlich der Stabilität und Haltbarkeit, Langzeithaltbarkeit der Batterie. All diese Dinge sind bekannt. Man kann das jetzt kommunikativ adressieren, das machen wir auch, aufklären. Ja, kommunizieren. Ich glaube aber, das Stärkste ist nach wie vor, dass wirklich Kunden mal 2 Jahre ein Auto fahren, im Alltag erleben, ob es diese Vorbehalte, diese Risiken tatsächlich gibt, wie stark sie sich materialisieren oder auch gar nicht. Und dann, wenn ich es einmal erlebt habe, dann diese Erfahrung, die nimmt mir niemand mehr und dann kommt auch die Überzeugung. Von daher sage ich nochmal, wir tun alles, um den BEV-Hochlauf im Sinne von Verkäufen massiv zu unterstützen, weil das dann wirklich dann ab einem gewissen Punkt der Technologie zum finalen Durchbruch verhilft.
Was planen Sie, was den Cross-Channel-Vertrieb betrifft? Also einmal stationär, das ist ja gelernt und wird auch erfolgreich praktiziert, wird auch weiter erfolgreich praktiziert, und den Direktvertrieb über das Netz. Es gibt ja Ansätze, Fahrzeuge direkt an den Kunden zu verkaufen. Wo ist hier der aktuelle Stand und wie geht's weiter? Da gibt's ja doch einige Hersteller, die planen, schon in kurzer Zeit 25% übers Internet zu verkaufen. Wie weit sind Sie da?
Also Volkswagen befindet sich bereits jetzt seit über 2 Jahren im Omnichannel-Vertrieb. Der Kunde kann bei uns heute schon im Kaufprozess nahtlos zwischen On- und Offline-Prozessschritten wechseln. Wir beobachten aber auch, dass überwiegend die Kaufanbahnung hin bis zur Konfiguration des Wunschfahrzeugs online erfolgt, der Kaufabschluss dann vor Ort im Autohaus beim vom Kunden präferierten Handelspartner. Er ist aber auch genauso heute schon online möglich. Sie haben das, denke ich, beobachtet. Wir haben, um die Seamless Customer Journey zu unterstützen, unsere Website um digitale Elemente angereichert. Also weg von einem reinen Kommunikations- und Verkaufsanbahnungs-Internet-Auftritt hin, wir nennen das, zu einem echten Marktplatz entwickelt. Das ist heute schon möglich, dass die Lagerfahrzeuge, die vom Handel bei uns auf der Plattform eingestellt sind, vom Kunden online im Barzahlmodus gekauft werden. Gleichzeitig kann ein konfiguriertes Build-to-Order-Elektrofahrzeug vollständig online und vor allem auch rechtsverbindlich geleast werden. Also, wir haben wir nennen das Strecken heute bereits im Einsatz. Wir werden das weiter komplettieren und es ist entscheidend, dass wir es dem Kunden anbieten. Es sollte möglich sein, für die Kunden, die es wünschen, ein Auto komplett online zu kaufen. Wir führen das natürlich immer im Schulterschluss und gemeinsam mit dem Handel durch, weil gerade jetzt im Bereich der MEB-Agentur ist es für den Händler und seine Provision unerheblich, ob der Kunde online kauft oder dann am Ende physisch vor Ort. Provision ist dieselbe.
Woher meinen Sie, kommen denn die Vorbehalte des Kunden, wenn man mal den jüngsten DAT-Report anschaut? Eine Mehrzahl der Kunden lehnt ja eigentlich faktisch das Online-Kaufen, also das vollständige Online-Kaufen ab.
Ja, ich glaube, das liegt in der Natur des Produktes. Ein Fahrzeug ist nach wie vor eine bedeutende Anschaffung. Es ist nach wie vor ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und auch die Bezahlformen Leasing, Finanzierung erfordern Prozesse, wo ein persönlicher, physischer, menschlicher Kontakt, glaube ich, von den Kunden nach wie vor geschätzt wird. Wir sehen das deshalb ziemlich genau, weil wir, wie gesagt, im Konfigurator ja die Checkout-Strecke online leasen anbieten. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele Kunden nach der Konfiguration in diese Strecke abspringen, den Prozess über viele Schritte hinweg durchlaufen. Aber insbesondere dann, wenn es darum geht, die Bonitätsprüfung durchzuführen, wenn es darum geht, dann ganz persönliche Daten und Inhalte zu liefern, glaube ich, ist noch eine Scheu da, dass man das online machen kann. Das macht man in Deutschland dann nach wie vor lieber vor Ort beim Kunden im Verkäuferbüro. Und das sind, glaube ich, im Moment so die wesentlichen Gründe, warum Anbahnung online hervorragend funktioniert. Aber finaler, rechtsverbindlicher Kaufabschluss, selbst dann, wenn es möglich ist, doch eher beim Handel passiert.
Wird der Kunde da auch eine Lernkurve durchlaufen oder glauben wir, dass das immer so wird? Wird das immer oder dass sehr viele Kunden weiterhin auch in den nächsten Jahren eben beim Handel kaufen wollen?
Ja, also ich denke, es ist eine Frage der Zeit. Wir analysieren das wirklich sehr, sehr detailliert. Und wenn man mal guckt, was die meistverkauften online meistverkauften Artikel sind, dann ist es im Wesentlichen Bekleidung, ne? Turnschuhe, Hemden und solche Geschichten. Das geht halt deutlich einfacher, das geht dem Kunden leichter von der Hand. Das sind kleinere Beträge etc. Aber wir gehen schon davon aus, dass das perspektivisch, wenn das mal erprobt ist, wenn die Erfahrungen, also erprobt aus Kundensicht, wenn die Erfahrung positiv ist, dass auch durchaus mehr komplette Online-Verkäufe stattfinden. Ich denke, das wird noch zwischen 3 und 5 Jahren dauern.
Vielleicht gibt es auch Kunden, die einfach den Kontakt zum Verkäufer schätzen und eben sozusagen das für die das noch ein gewisse Form von Kauferlebnis ist, ja. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das weiterhin eben, wobei das vielleicht auch eine Generationenfrage ist, wie lange das noch anhält. Aber vielleicht ist es auch so, dass der Kunde sich eben gerne ein Auto im Autohaus kauft.
So ist es. Und das, glaube ich, das kommt manchmal in der Diskussion auch zu kurz. Es gibt ganz viele Menschen, die gehen gern zum Handel. Die haben gerne den persönlichen Kontakt zu einer Verkaufsberaterin, zu einem Verkaufsberater und die schätzen das. Also es ist nicht so eine Riesenbürde, ne, für viele Menschen ins Autohaus zu gehen. Die machen das gerne. Hat übrigens auch jetzt die Markteinführung Tiguan gezeigt, wo wir ein Einführungswochenende hatten und wir wirklich sehr, sehr gute Besucherzahlen hatten, ne, war natürlich auch Tiguan Familienfahrzeug. Viele Menschen sind zum Handel am Wochenende gegangen, haben Probefahrten gemacht. Also genauso ist es. Es gibt nach wie vor den Wunsch nach persönlichem Kontakt, nach Beratung, nach Kommunikation beim Kauf eines Autos und das wollen wir auch. Also der Weg zum Handel, das möchte ich auch nochmal betonen, der ist ausdrücklich erwünscht. Also digital, online, seamless ist eine Ergänzung und der Weg zum Händler ist ausdrücklich erwünscht, denn am POS, beim Handel vor Ort begeistern und binden wir unsere Kunden und es ist eine wesentliche Stärke unserer Organisation im Vergleich zum Beispiel von neuen Wettbewerbern, die in den Markt kommen.
Auf Wunsch des Handels vor allem wurde ja 2022 die unechte Agentur eingeführt. Wie bewerten Sie das neue Modell, was neu ist, ja schon auch schon geübt? Würden Sie es wieder so machen?
Ja, also wir sind auch die Marke, die jetzt fast 4 Jahre Erfahrung hat. 4 Jahre verkaufen wir unsere ID-Familie an Privatkunden über das Agenturmodell. Wir haben dabei von Beginn an auf das Händlernetz gesetzt und wollten und realisieren auch die Vorteile aus beiden Welten. Wir hatten im Grunde 2 sehr, sehr schöne Jahre, wo sich im Grunde ausnahmslos alle Inhalte und Ziele der Agentur bestätigt haben, gerade in den letzten 6 Monaten. Natürlich auch beeinflusst durch die schnelle und unerwartete Beendigung der staatlichen Förderung. Beobachten wir eine noch zunehmende Verunsicherung, die aufgrund der Kaufzurückhaltung auch zu einem enormen Preiskampf geführt hat. So, also auch wir müssen im Agenturmodell mit gezielten Fördermaßnahmen nachsteuern und kaufentscheidende Angebote unterbreiten. Und da zeigt sich jetzt in der aktuellen Marktsituation, dass wir da noch flexibler und schneller werden müssen. Und die Steuerung der Agentur ist eine ganzheitliche Aufgabe. Wir und das Agentennetz sind hier im engen Schulterschluss gefordert. Und insbesondere jetzt systemische Steuerung, aktive und gezielte Kundenansprache, Lead-Management, Nachhaken und aktives Bearbeiten von Interessenten. Das sind die Tätigkeitsfelder, die wir weiterentwickeln müssen, um so das Agenturmodell noch performanter und robuster zu gestalten und den Vertriebsweg für die Zukunft weiter zu optimieren.
Wenn wir mal die Agentur insgesamt anschauen, natürlich gibt es da eine gewisse Chance, den Preis, sagen wir mal, deutschlandweit festzulegen und damit eben auch den Unterschied zwischen Internetkauf und Kauf beim Händler zu egalisieren. Manche Händler sehen allerdings Probleme, wenn man sagt, es gibt ja auch unterschiedliche regionale Preise. Und damit kann man eben, ist man dann eben eingeschränkt zu agieren, weil man eben einen Einheitspreis hat.
Ja, das ist ein Aspekt der Agentur. Hören wir auch, diskutieren wir auch sehr intensiv. Und grundsätzlich ist es eben so, dass in der Agentur der Prinzipal die Preishoheit hat. Wir verfolgen natürlich auch das Ziel, in einem Markt für ein identisches Fahrzeug ein identisches Angebot zu unterbreiten. Das wiederum bedeutet nicht, dass es nicht auch verkaufsaktivierende Maßnahmen und Angebote gibt, wie zum Beispiel Leasingangebote. So, der Wunsch unseres Agentennetz nach Differenzierung und Individualisierung, der ist natürlich groß. Das kennen wir und das ist natürlich auch gelernt aus dem Eigenhandelsgeschäft. In der Agentur kann der Handel seinen finalen Preis auch differenzieren, zum Beispiel über Inzahlungnahmeangebote, über die Weitergabe eines Teils seiner Provision. Das ist möglich in der unechten Agentur. Er kann aber vor allem auch marktspezifisch werben und sich durch Prozessqualität, die Kundenansprache, das Kundenerlebnis im gesamten Kaufprozess differenzieren. In die Richtung arbeiten wir und sehen da schon auch noch Potenziale für die einzelnen Agenten und das, was Sie angesprochen haben, die Regions- oder Regionaldifferenzierung, die immer wieder ein Thema ist.
Die Branche ist ja im Digitalisierungsprozess, das geht einmal schneller, einmal langsamer, je nachdem, ist nicht überall gleich. Und wenn man dann den traditionellen Vertrieb anschaut, klar, persönlicher Kundenkontakt, Kundenansprache übers Internet, da tut sich ja doch einiges. Jetzt, wie kann die Digitalisierung helfen, diesen Vertrieb, den traditionellen Vertrieb, also über den Handel noch, ich sag mal, schlanker zu machen, gerade vielleicht vor dem Hintergrund, dass Fachleute fehlen, ja? Wo sehen Sie hier noch die Anknüpfungspunkte?
Ja, ich hatte es vorher schon mal erwähnt. Also wir beobachten, dass ein Großteil der Verkaufsanbahnung online läuft, also insbesondere bis zur Konfiguration des Fahrzeugs. Und wenn dann die Kunden mit einem vorkonfigurierten Fahrzeug mit dem entsprechenden Code beim Handelspartner erscheinen, dann setzt das Verkaufs- und Beratungsgespräch genau da auf. Und das ist schon mal ein großer Schritt, ein wichtiger Schritt erledigt. Ich habe ein vorkonfiguriertes Wunschfahrzeug und kann dann an dem Punkt ansetzen und die weiteren Schritte, vielleicht nochmal ein Upselling, aber insbesondere dann auch die Bezahlform wählen, die Bonitätsprüfungsschritte etc. machen. Also das ist schon so, dass viele Kunden kaufentschlossen mit einem vorkonfigurierten Fahrzeug beim Handel erscheinen und somit der Beratungsaufwand und vor allem die Zeit schon deutlich reduziert ist. Also da haben wir heute schon große Schritte nach vorne gemacht. Die Digitalisierung unserer Vertriebsstrategie, hatte ich ja schon erwähnt, baut darauf, dass wir die Volkswagen.de zum Marktplatz entwickeln. Da haben wir 40 Millionen Kontakte pro Jahr. Wir ermöglichen es jedem Händler, mit seinem eigenen Internetauftritt auf Volkswagen.de sichtbar zu werden, mit nur einem Klick vom Kunden. Und diese Vernetzung, diese Verzahnung, die ist eigentlich richtungsweisend. Es geht im engen Schulterschluss, es geht zukünftig sehr, sehr stark im Systemverbund Handel und Hersteller. Und dann werden wir auch erfolgreich sein und Kundenbedürfnisse und Kundenerwartungen erfüllen.
Was die Nutzung von Kundendaten betrifft, kann man ganz klar sagen, da war man ja immer sehr zurückhaltend, hat eben versucht, wirklich so, ja, sich nicht nur an die Gesetzgebung zu halten, sondern man war da wirklich auch sehr, sehr vorsichtig. Klar, dieses Thema ist ja auch heikel. Jetzt haben Sie eben den Zugriff auf die Kundendaten über die Agentur. Also offensichtlich ist man da dabei, auch was zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie weit da der Stand ist, aber deswegen auch meine Frage. Wie ist da die Möglichkeit, indem man eben dieses CRM, Neudeutsch Customer Relationship Management und KI zusammenführt? Ja, was kann man da noch machen? Ja, da müssen doch sehr viele Möglichkeiten jetzt sein, Kunden anzusprechen, Wiedervorlage gehen, um eben hier dann eben noch besser an den Kunden zu kommen.
Also wir sehen Chancen in diesem Thema im Zusammenspiel zwischen KI und zum Beispiel Beratungskompetenz im Autohaus. Unserer Meinung nach kann man KI für das nutzen, was sie am besten kann, strukturieren, analysieren, auswerten. KI-gestützte CRM-Systeme ermöglichen es, Daten über Kundenverhalten, Vorlieben, Kaufgewohnheiten zu analysieren. Anhand der Sichtung der Daten, des Vergleichs, kann ein Stimmungsbild des Kunden in Echtzeit erstellt werden. Und die eingehende Analyse ermöglicht es dann, gezielte Marketingstrategien, aber auch viel konkreter gezielte Angebote quasi sehr zeitnah und sehr individuell zu erarbeiten. Wir haben in diesem Jahr schon große Fortschritte gemacht, potenzielle Kunden direkt zu kontaktieren. Sofern uns die Marketing-Einverständniserklärung des Kunden vorliegt, senden wir bereits heute datenbasiert individuelle Angebote aus. Das geschieht dann immer mit einem Hinweis auf den vom Kunden präferierten Handelsbetrieb. Und daher wird auch der Handel zum integrierten Bestandteil unserer CRM-Aktivitäten. Also für uns geht es darum, künstliche Intelligenz in der Datenauswertung mit der persönlichen Beratungskompetenz im Autohaus zu verbinden.
Das haben Sie sehr gut beschrieben. Wird dann der Kunde angesprochen vor allem übers Fahrzeug selber oder nutzt man da alle Kanäle, sprich eben Managed Messenger-Dienste, E-Mail, Telefon? Gibt es hier auch Präferenzen oder sagt man, nee, wir wollen vor allem, dass das Auto dann mit dem Kunden kommuniziert?
Ja, es ist ein Dreiklang. Also wir nutzen selbstverständlich auch die Konnektivität und die Daten, die wir aus dem Fahrzeug bekommen können für CRM-Aktivitäten. Das ist insbesondere im After-Sales dann der Fall. In der Ansprache, wenn es jetzt um eine Markteinführung geht oder um ein ganz gezieltes Angebot für den Kauf eines Neuwagens, nutzen wir natürlich das uns bekannte Kundenprofil, aber auch das Verhalten im Netz. Also wenn wir sehen, dass ein Kunde jetzt das dritte Mal auf unserer Website war und sich ein ID7 konfiguriert hat, aber dann nicht weitergegangen ist, dann können wir den retargeten und können ihm einfach nochmal mit einem Angebot, mit einem Probefahrt-Angebot oder auch mit einer ganz einfachen Frage, können wir noch was für Sie tun, einfach stärker und weiter im sogenannten Funnel halten und halt eine Verkaufschance optimieren. Also wir haben schon dadurch sehr, sehr viele Möglichkeiten, nachhaltiger Kunden und Interessenten im Verkaufsprozess zu unterstützen.
Ich glaube, damit hat man auch die Chance, sozusagen die Position, die man hat, die ja manch einer Ihnen momentan der deutschen Industrie insgesamt abreden will, zu halten, indem er eben diese Möglichkeiten, die man hat aufgrund der Nutzung der Kundendaten, indem er eben ein vernünftiges CRM-System konstruiert, auf KI geschützt, lässt sich doch der Markt als Marktführer doch ganz gut gestalten.
Ja, davon gehen wir aus. Das sehen wir als große Chance. Wir haben auch wirklich früh angefangen, sehen aber auch, dass man insbesondere systemisch einiges machen muss. Man braucht auch immer die vertragliche und rechtliche Grundlage, um diese so selbstverständlichen Schritte ausführen zu können. Also wenn keine Marketing-Einverständniserklärung des Kunden vorliegt, dann ist nichts möglich. Ne? Dann sind wir datenrechtlich, sind uns da die Hände gebunden. Das Gleiche gilt, ich brauche eine Strecke, eine Technologie, um mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Ich brauche die Verlinkung mit unserem Handels- und Agentennetz. All die Dinge, die sind mittlerweile bei uns vorhanden. Und wir sind jetzt auf einem Niveau, dass wir gemeinsam mit unseren Händlern hier in eine neue Form, auf ein neues Level der CRM-Aktivitäten kommen. Übrigens auch wirklich vom Handel gefordert, gewünscht und mit großer Freude und Bereitschaft aufgenommen.
Kein Interview mit dem Deutschlandchef, Herr Schäuble, wenn man nicht zum Thema Händlernetz fragt. Ja, ich meine, die Wandlungen der letzten 20, 30 Jahre waren ja doch sehr einschneidend. Da gab es ja einige Aspekte, wo eben Händlernetze korrigiert worden sind und so weiter. Natürlich auch hat sich der Markt verändert. Wie schaut aktuell aus? Ist wieder mal eine Neujahrsrichtung geplant?
Ich wiederhole das immer wieder gerne. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr im Vertrieb in Deutschland, und das war eine der ersten Fragen, die ich beim Amtsantritt bekommen habe. Und ich gebe eigentlich jetzt seit 2,5 Jahren immer die gleiche Antwort. Also grundsätzlich bekennt sich Volkswagen zum selbstständigen und stationären Handelsbetrieb, und das ist eine tragende Säule in unserem Vertriebsmodell. Das Vertriebsnetz bei uns ist über Jahre gewachsen, hat sich qualitativ enorm weiterentwickelt und ist für uns ein echtes Asset. Beim Handel am POS, ich wiederhole das gern nochmal, begeistern und binden wir unsere Kunden. Dort kann loyalisiert werden. Das ist online sehr, sehr schwierig. Und insofern halten wir an unserem Händlernetz als wesentlicher Bestandteil unserer Vertriebsstrategie fest. Wir haben 2022 unsere jüngste Händlernetz-Restrukturierung vollendet. Und es gibt aktuell keine Pläne für eine weitere aktive Händlernetz-Umstrukturierung.
Ja, wunderbar, Herr Scheible. Dann sage ich recht herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Herr Meunzel, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.